boldly pot. Star Trek in review.
I've seen it all.
Hallo und herzlich willkommen zu Boldly Pot, Star Trek im Review. Ich bin der Markus und wie immer zugeschaltet ist mein Cousin und Podcast-Kollege Jan. Guten Morgen, guten Tag.
Guten Morgen.
Also ja.
Mittag.
Naja, sonntags 12 Uhr ist für mich immer noch morgen.
Also. Ah, mittlerweile sind es schon 12.36 Uhr, also.
Ich fühle mich auch noch ein bisschen so, als wenn ich gerade erst aufgestanden wäre. Aber...
ja, es ist halt Sonntag, ne? Kaum bist du aufgestanden, ist der Sonntag schon wieder durch.
Ja, das ist eh, Sonntage sind eh die schlimmsten Tage von allen. Ja. Das ist dieses, immer dieses Warten auf den Montag. Es ist, also, früher war das schlimmer bei anderen Jobs, mittlerweile ist mir das egal, aber es ist immer so, ja, was machst du mit so einem Sonntag? Gehst du mal spazieren und dann, ist auch schon der Abend. Und jetzt gerade, wo um 18.30 Uhr eh wieder dunkel ist, ja. Scheiß drauf.
So. Genau, bleib liegen.
Genau, es ist Herbst auf dem Feld, die Kürben.
Ja, komm, hör auf, wir haben gestern Kürbissuppe gemacht. Wir haben noch eineinhalb von diesen riesen Kürbissen.
Noch anderthalb Hektoliter.
Ja, was die Schwiegermutter da im Garten gezogen hat, das ist, ich weiß nicht, das ist, also wenn du diese amerikanischen Kürbisse siehst, wo die dann das Gesicht reinschnitzen, so in der Größe, nur nicht in diesem Orange, sondern halt ein normaler Kochkürbis, so grün-gelblich.
Okay, da kann man viel rausholen.
Aber lecker. Also der war recht schmackhaft, wenn man den einmal geschält hatte, wo ich mir fast die Finger abgesägt habe.
Ich würde es auch nochmal machen, aber irgendwie bin ich ja der Einzige, der es isst. Also mein Mann mag ja auch nicht so gerne Kürbis, genauso wie er nicht so gerne Süßkartoffeln mag. Ist ja so ähnlich von der Konsistenz, auch wenn du eine Suppe draus machst. Keine Ahnung.
Wobei, auf dem Streetfood Festival in Beul, da haben wir frittierte Süßkartoffeln gekriegt. Ja. Und wenn die so richtig heiß und knusprig sind, sind die richtig gut.
Das muss man auch mit einer richtigen Fritteuse machen, weil die sonst einfach nur Matsche werden.
Ich wollte gerade sagen, da muss aber auch die nötige Menge Fett dran sein.
Und man kann die noch vorher panieren übrigens. Also man kann
es frittieren wie diese Butter in Fett lecker. Aus.
Oder? Ja, das doch ist mal. Nicht alles Fett, was glänzt.
Ja.
Ja, genau. Ach, herrlich. Ungesund. Aber naja. Von der guten Kürbis Suppe zur ungesunden Süßkartoffel. Ja, ich bin noch ein bisschen angeschlagen. Ich hoffe, man hört es nicht zu sehr an der Stimme, aber wir gehen ja heute hier durch. Wir haben ja auch eine Doktorfolge.
Genau.
Heute besprechen wir die Folge 5 der Staffel 4 Remember Me, auf Deutsch das Experiment.
Ja, also erinnere dich an mich, finde ich eigentlich besser.
Ja, das ist natürlich, ja, die Deutschen haben da wieder das Experiment.
Genau. Da, da, da.
Das ist so ein bisschen,
da, da, da kommt in dieser Folge übrigens öfter vor.
Okay.
Ich mach dich schon mal drauf gefasst.
Ja, du willst bestimmt eine Sternzeit ansagen.
Ja, erstmal möchte ich bemerken, dass die Beverly die Exposition machen darf. Ist das das erste Mal, dass jemand anders das macht als der Captain?
Ich glaube nicht, aber es ist, glaube ich, das erste Mal, dass die Doktor...
Also für Beverly ist es definitiv das erste Mal.
Ja, das stimmt. Wolltest du vielleicht noch trotzdem?
Ja. 161. Gott, jetzt hab ich's auch noch verbockt. So ein Schande. 44161,2.
Die Enterprise ist angedockt an der Sternbasis 133, die genauso aussieht wie jede andere Sternbasis im Establishing Shot, weil das ist das Ding, was eigentlich sonst an der Erde so rumfliegt. Ne?
Wenn ein Design funktioniert, dann bauen wir das halt 100 Mal oder 133 Mal.
Diese riesigen Sternbasen aber auch, ich meine, da müssen ja wirklich, das haben wir auch schon mal gesagt, also müssen ja hunderte von Millionen von Menschen an Bord sein. Ja. Die sind einfach so riesengroß einfach, so übertrieben, naja. Wie auch immer. Auf jeden Fall scheint es auch irgendwie so eine Zeit zu sein, wo die Enterprise auch mal so Mannschaft auswechselt oder Leute hin und her getauscht werden und auch Besucher an Bord nimmt. Und Dr. Crusher erwartet nämlich einen Dr. Dalen Quaise, einen alten Freund und Mentor, mit dem sie auch jahrelang zusammengearbeitet hat. Und sie holt ihn halt persönlich am Transporterraum ab. Wo ich mich frage, haben die den da rein transportiert, weil er nicht mehr so gut zu Fuß ist?
Danke, genau die Frage hatte ich auch. Ich werde übrigens die ganze Folge über Dr. Quincy nennen.
Ne? Dr. Quincy.
Information nebenbei.
Ach, deswegen haben sie ihn hinterher nicht mehr gefunden in der Datenbank.
Ja, ganz genau.
Naja, ja, sie holt ihn auf jeden Fall ab und freut sich auch total, ihn zu sehen. Mhm. Und für die Geschichte noch interessant, dass der Chief O'Brien halt dann da ist, als der da ankommt. Und
das ist wichtig. Merken Sie sich das.
Merken Sie sich das. Das ist alles klausurrelevant.
Genau. Schreiben Sie. Das ist wichtig. Habe ich dir schon mal von meinem Prof in der Informatik erzählt, der kam auch gerade irgendwo frisch aus Osteuropa und der sprach genau so. Schreiben Sie, das ist wichtig.
Okay, dann macht man das auch.
Wenn er ja, das so macht man das. Ja, das war schon, ja, das war auch wichtig, sagen wir es mal so.
Beverly bringt den Dr. Quaise dann halt zu seinem
Quartier.
Quaise, er heißt Quaise. Q-U-A-I-C-E, so buchstabiert sie ihn doch hinterher auch.
Ja.
Sie bringt ihn auf jeden Fall zu seinem Quartier und erzählt halt, ja, jetzt, wo seine Frau irgendwie verstorben ist, möchte jetzt auch irgendwie.
Die arme Patricia ist tot.
Genau, ich glaube, er ist.
Sie war doch noch so jung.
Ist auf dem Weg, ja, so jung glaube ich nicht, so verglichen
mit. Ich habe mein ganzes Leben mit ihr verbracht, 33 Jahre, oder das erzählt er.
Ja, und er möchte jetzt eigentlich in den Ruhestand gehen und dann erzählt die Dr. Crusher auch.
Genau, she's making it about herself, wie immer.
Naja, er fragt sie ja, ob sie das nachvollziehen kann und sagt so, ja, sie war mit ihrem Mann jetzt nicht so lange zusammen, aber so Verlust ist natürlich immer scheiße und
sie macht wieder einen auf einfühlsam, ja.
Der Dr. Quaise meint auch, es ist natürlich wichtig, die Leute wertzuschätzen, solange sie da sind zu Lebzeiten, ne? Das ist manchmal, vergisst man das ja auch.
Und ja, da guckt sie schon so verträumt in die Kamera. Ach ja, eigentlich hat er ja recht.
Ja, es ist doch schon ein bisschen melancholischer Einstieg sozusagen. Ne?
Ist dir aufgefallen, dass seine Uniform einen leichten Grünstich hat im Vergleich zu ihrer?
Ja, aber ich weiß nicht, wo hast du es? Netflix auch geguckt, ne?
Ja.
Das ist ja schon die Digital Remastered Version.
Ja.
Das war in der Originalversion war das sogar noch schlimmer. Also er hatte nicht mehr so ein türkises Teil an, sie mehr blau.
Ja.
Aber die haben das nochmal nachbearbeitet, dass sie, du siehst das, wenn der von der Transporterplattform runterkommt,
genau.
In dem Licht ist es türkis und vorne ist es blau. Die, also so ein bisschen, da haben sie sich ganz austariert, aber die haben das auch angepasst. Das
Pipettentool benutzt.
Ja, genau. Das haben sie so nachträglich nochmal ein bisschen eingeblaut irgendwie, damit das wieder ein bisschen besser passt.
Das heißt eingebläut.
Eingebläut. Sie haben ihm die Uniform eingebläut. Genau.
Ja, das ist übrigens ja irgendwie das Einzige, aber dass wir den Mann überhaupt zu sehen kriegen. Er steigt von der Transporterplattform runter oder sie gehen durch den Gang vor der Tür.
Und dann, ja, stimmt.
Dann sehen wir ihn ja eigentlich nie wieder, ne? Also eigentlich ein relativ kurzer Gastauftritt dafür, dass der 20.000 Mal erwähnt wird in dieser Folge.
Ja. Für Dr. jedes Mal, dass der Name erwähnt wird, bekomme ich trotzdem Geld.
Nein, ganz genau.
Währenddessen führt Wesley im Maschinenraum anscheinend ein Experiment durch am Warp-Antrieb, wo ich mich auch frage, warum lassen sie das Kind Experimente mit dem Warp-Antrieb durchführen?
Ganz genau. Was steht hier? Erstaunlich, dass sie das Kind an einem hochexplosiven Warp-Kern der Galaxy-Klasse herumfingern lassen.
Ja, der Geordi,
what could go wrong?
Geordi ist auch schon ein bisschen unruhig, weil irgendwann werden sie auch wieder losfliegen. Und ist er denn jetzt endlich mal fertig mit seinem Experiment? Der so, gleich.
Der ist total so im Stress und da kommt auch noch die Mama rein und fängt auch noch an, ihn zu quatschen.
Ja, so von wegen, aber meinst du, lass dich nicht stören, weißt du? So,
genau.
Steht dann da so rum und er macht da dies und das und tippt und dann sieht man halt auch so ein, auf dem Bildschirm an diesem Tisch in der Mitte so eine Warpfeldblase.
Ja, voll die Animation, also für 1990 oder wann war das jetzt?
Ja, so 1990 ist das, glaube ich, ja, genau.
Hat wieder einer an seinem Atari rumgespielt.
Oder an dem Apple, mit dem sie auch Grafiken gemacht haben.
Ja, stimmt, der Apfel war dabei.
Es gibt dann einen kurzen Energieausstoß während des Experiments, was einfach so nicht vorgesehen war.
Flash!
Genau. Wesley stellt dann irgendwie alles wieder auf Normalbetrieb um und kann sich das irgendwie auch nicht erklären, was da passiert ist. Und dann versucht er gerade noch irgendwie seine Mutter anzusprechen, aber die scheint irgendwie weg zu sein. Also die ist irgendwie gegangen,
die ist nicht mehr da.
Denkt er zumindest so, ne? Nachdem die Enterprise dann die Sternbasis verlassen hat, sieht man dann auch Dr. Crusher, wie sie zu Dr. Quays Quartier geht, um ihn zum Frühstück zu besuchen. Aber sie findet dieses Gästequartier leer vor. Sie fragt dann den Computer, ob er irgendwie wüsste, wo der Dr. Quays sich aufhält. Aber der sagt, es ist niemand mit dem Namen an Bord, was komisch ist.
Ja, das verdutzt Beverly dann jetzt an der Stelle ein bisschen.
Ja, und damit gehen wir erst in den Vorspann, was ja schon eigentlich relativ lange Vorgeschichte jetzt hier war.
Ist
tatsächlich. Ist
dir aufgefallen, die haben da diese Kunst an den Wänden hängen in dem Quartier.
Ja.
Also sie sieht so ein bisschen aus, als hätte der Data wieder ein bisschen gepinselt, gemalt oder so.
Irgendwie haben die immer solche Space-themed Bilder in den Quartieren. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob die alle von demselben Künstler sind. Also sie haben ja eigentlich das immer überall, ne? Aber Stimmt, in diesem Fall ist es sehr zwischen wissenschaftlicher Darstellung und künstlerischer Kunst, Darstellung. Ja. Da ist so ein Planet mit so einem Ring und da ist wie so ein Sternexplosion. Genau, und es ist schon
das
ganz
ist, wenn
gemacht.
Wenn du den National Geographic aufschlägst und da steht unten dann links in der Ecke von dem Bild künstlerische Darstellung oder irgendwie sowas.
Ja, genau. Also ich meine, das war ja mal ganz schön bei der Serie eigentlich, dass sie auch immer nett Kunst an der Wand hängen hatten. Welches Raumschiff hat das schon, ne?
Tatsächlich. Ganz genau. Ja. Da sieht man dann doch immer, dass es mehr so ein Cruise-Ship ist.
Gerade, ich meine, diese Gästequartiere und dieser Gang da auch, das sieht ja eh aus wie auf dem Kreuzfahrtschiff, da wo die sich aufhalten.
Innenkabine oder Außenkabine?
Es ist auf jeden Fall eine Außenkabine. Es sind immer nur Außenkabinen, komischerweise. Und immer mit dem falschen Winkel von Fenstern, die es nirgendwo geben kann auf dieser Untertasse.
Ja.
Aber, also vielleicht ganz kurz vorne vor der Abrundung, wo es zum 10 vorne geht oder so. Ja. Keine Ahnung.
Ja, ich habe mein Leben lang, also als Kind jedenfalls, unterm Dach gelebt. Das war immer schwierig mit dem schrägen Dach.
Ja,
ich bin immer morgens, wenn ich aufgestanden bin, habe ich mir jetzt meinen Kopf gestoßen.
Ja, ich denke mir auch, vielleicht sind Innenkabinen gar nicht die schlechteste Idee. Da hast du wenigstens überall gerade Wände und so.
Kannst aber halt nicht rausgucken.
Ja.
Ist aber beim Phänomen der Woche auch manchmal ganz gut. Wer will schon so einen Space Whale da vorbeifloaten sehen?
Kann es schon mal beunruhigen, ja, stimmt. Mhm. Aber ich meine, gut, die meiste Zeit gibt es wahrscheinlich eh nichts zu sehen auf solchen Flügen. So gesehen. Ja, nach dem Vorspann ist die irritierte Dr. Crusher immer noch in dem Quartier und hat den Leutnant Worf zu sich gerufen. Und sie erklärt ihm halt, dass sie ihren Freund jetzt hier nicht auffinden kann. Und irgendwie ist das auch seltsam, weil auch seine Sachen sind verschwunden, also sein Koffer.
Ja.
Und sie macht sich halt Sorgen, dass er vielleicht irgendwo gestürzt ist, wie alte Menschen schon mal so stürzen. Und dass vielleicht sein Kommunikator zum Bruch gegangen ist.
Liegt irgendwo im Warpkern und gammelt vor sich hin.
Ja, genau, und brutzelt vor sich hin. Man weiß es ja nicht. Und
der Worf hat erstmal nichts Besseres zu tun, als den Computer zu fragen. Sag mal, wo ist denn der Dr. Quincy?
Ja, genau, jetzt hätte sie das nicht schon gemacht, ne?
Ja, genau.
Quace.
So guckt sie auch so nach dem Motto, das hab ich schon gemacht, Worf. Ich bin ja nicht ganz dumm.
Ja, genau. Und er versucht auf jeden Fall alles Mögliche, um ihr irgendwie zu helfen, aber stellt halt auch fest, ja, komisch, wenn er jetzt verschwunden ist, warum sind auch seine Sachen weg, ne?
Mhm. Ist er vielleicht wieder nach Hause gegangen?
Genau. Nach kürzerer Recherche treffen sie sich dann auch beim Captain Picard im Bereitschaftsraum, der Worf, der Data und die Beverly.
Schnitt fand ich auch nicht so passend gesetzt, weil das das setzt so direkt aneinander an. Wir haben aber irgendwie keinerlei Relation dazu, welche Zeit da jetzt vergangen ist in der Zwischenzeit.
Das stimmt, aber anscheinend haben sowohl Worf wie Data alles überprüft. Also sie haben wirklich überhaupt keine Spur von dem Doktor gefunden. Mhm. Der Data sagt auch keinerlei Lebenszeichen, wo die Beverly schon meint, ja, dann, also wir würden sie da auch nicht finden, wenn er tot ist, dann würde man ihn gar nicht auffinden können.
Ist auch ein bisschen seltsam. Die komischen Sensoren können doch sonst mal allen möglichen Scheiß finden.
Das stimmt.
Können ja nach seiner grünen Uniform scannen.
Sie versuchen auch weiter ihn irgendwie aufzufinden, aber als dann der Data und der Worf gegangen sind, sagt der Picard dann auch zur Beverly, dass er sich nicht daran erinnern kann, das genehmigt zu haben, irgendjemanden an Bord zu nehmen mit dem Namen Dr. Quace. Da hat ja auch schon vorher der Worf gesagt, dass er ja normalerweise darüber informiert wird, dass wenn jemand zu Besuch an Bord kommt, dass das dann bei ihm gemeldet wird und dass das ja vom Captain genehmigt werden müsste, aber halt der Picard kann sich auch nicht daran erinnern, jemals von dem gehört zu haben, und wo die Crusher auch schon so meint, ja, aber wir hatten das dann unterschrieben, ich habe doch die Genehmigung gehabt, also
genau.
Das kann nicht sein.
Trotzdem ist der Picard ja die ganze Zeit über unglaublich verständnisvoll und geht auf sie ein. Und
ja, ich meine, er kennt sie ja auch lang genug. Also.
Ja, trotzdem habe ich das Gefühl, he just wants to get into her pants.
Nein.
Doch.
Warum das denn?
Ich weiß es nicht, keine Ahnung. So wie er sich irgendwie, also die ganze Folge hat irgendwie so einen leichten Vibe, wo ich mir denke, oh, wir wollen hier die Beziehung zwischen dem PK und der Beverly ein bisschen ausbauen.
Ja, zum Ende hin vielleicht. Also, sie erklärt dem PK auch, dass der Dr. Quace ja auch irgendwie schon, wie lange? 6 Jahre auf der Station war.
Ja.
Und er wittert dann auch schon so ein bisschen so wie in seinem Detektivroman so einen Fall von wegen, ja, vielleicht hatte der Doktor ja Feinde an Bord der Station.
Fand ich auch süß.
Also, sie gehen dann auf die Brücke und der Data hat auch die Aufzeichnung der Sternenflotte überprüft und der stellt dann fest, dass es keinerlei Hinweise auf die Existenz von diesem Dr. Dalen Quace gibt und das ist nirgendwo ist der Name irgendwo registriert, also schon gar nicht als Doktor und überhaupt, wo die Beverly schon meint, ja, es kann ja überhaupt nicht sein. Also es ist ja ganz eindeutig.
Ich hab den Doktor abgeholt im Transporterraum.
Ich kenne ihn seit 15 Jahren, wir haben zusammengearbeitet und alles, ne? Und
ich habe bei ihm meinen Undergrad gemacht oder irgendwie sowas.
Daraufhin geht sie halt mit dem Riker dann zum O'Brien in den Transporterraum, um den nochmal zu befragen, von wegen, ja, erinnerst du dich daran? Ich war ja gestern hier um 4 Uhr nachmittags und hab den hier rüber beamen lassen.
Und das ist der einzige Grund, weshalb sie ihn gebeamt haben, damit der O'Brien dabei sein konnte und sie ihn als Zeugen hatte.
Genau, und das Witzige ist, dass der O'Brien sich an nichts erinnern kann, aber er sagt, dass die Beverly da gewesen wäre, da rumgegeistert wäre und dann wieder gegangen wäre. Was ich irgendwie weird finde, was ist das für eine In-Universe-Erklärung an dieser Stelle, ne?
Also, dass er nicht mal gefragt hat, was machst du denn hier?
Ja, so ist ein bisschen komisch irgendwie, ne?
Wenn man eins ihr lassen muss, dann ist, dass sie es schafft, in dieser Folge ständig ein dummes Gesicht zu machen.
Ja, ich meine, ist ja auch klar.
Der O'Brien sagt, nee, du warst alleine hier und sie guckt so, wie ich war hier alleine, hä?
Ja, ich meine, für sie fühlt sich das jetzt so an, als wenn sie komplett einfach gelogen hätte. Also sie kann einfach nicht verfassen, was da gerade passiert. Ne? Das ist ja total seltsam, irgendwie, dass keiner sich daran erinnern kann. Und dann ist sie ja auch mit dem Riker da im Turbolift zurück und sie meinte, ja, sie glaubt nicht unbedingt, dass er wirklich gelogen hat oder dass er es absichtlich macht, der O'Brien. Und schlägt dann halt auch vor, dass sie den O'Brien mal untersucht, sein Gehirn untersucht, ne? Weißt du, wo der Riker sagt, ja.
Raus aus dem Gehirnkasten und piekst ein paar Nadeln rein, Hypospray.
Wo der Riker halt auch meint, ja, ist vielleicht eine ganz gute Idee. Und er hat noch die Idee, dass er mal die Replikator-Daten überprüft, weil jemand kann nicht für 48 Stunden oder wie lange weg sein, ohne was zu essen. Sie versuchen da wirklich, greifen eigentlich so nach dem letzten Strohhalm, ne, so ungefähr. Und dann begibt sich die Beverly auch zurück zur Krankenstation, wo der O'Brien dann auch schon da ist. Also ich weiß, die Zeitsprünge sind wirklich ein bisschen komisch in der Folge. Die haben es echt komprimiert irgendwie.
Ja, ich hatte auch den Eindruck, dass sie da ein bisschen was rausschneiden mussten, weil es wurde sonst zu lang.
Ja, kann sein. Ne? Sie möchte den halt dann untersuchen, wo der O'Brien meint, ja, aber ich fehlt mir nichts. Und sie meint, ja, aber es wird ein bisschen intensivere Untersuchung. Also irgendwas scheint ja nicht zu stimmen.
Wir machen hier nicht nur einen Sehtest, oder was?
Ja, genau. Es ist schon ein bisschen mehr. Wir gehen jetzt ganz tief in die graue Masse rein.
Genau.
Anscheinend möchte sie es aber auch nicht alleine machen und ruft dann halt nach ihren Kollegen Dr. Selar, das wäre die Vulkanierin gewesen, ne?
Ja.
Und Dr. Hill kenne ich jetzt nicht, aber beide melden sich auch nicht. Und so erfährt dann Beverly auch, dass zwei weitere Mediziner ihres Stabs einfach verschwunden sind. Und ja, es scheint also ein Muster vorhanden zu sein hier. Ja. Sie geht dann natürlich auch wieder zum Picard und sagt, ja, sind noch hier mehr Leute verschwunden, wo der Picard so fragt, waren das irgendwie Kollegen von diesem Dr. Quaise, den sie auch nicht mehr finden können, ne?
Nein, das war mein Staff.
Ja, und er kann sich halt auch nicht mehr an die erinnern anscheinend. Und dann kommt dann die Meldung vom Wesley aus dem Maschinenraum, der möglicherweise eine Erklärung dafür gefunden haben könnte, dass das vielleicht mit dem Experiment am Warp-Antrieb zusammenhängen könnte, dass Leute verschwinden, ist ja schon mal ein recht früher Einsicht in dieser Folge.
Ja, ich bin auch erstaunt, dass sie das schon nach 10 Minuten rausgekriegt haben, dass es vielleicht daran liegen könnte.
Picard und die Beverly wollen dann zum Maschinenraum gehen und geben dem Worf dann noch die Aufgabe mit, einfach alles zu monitoren, was gerade so vorfällt. Also wirklich zu gucken, ob irgendwelche Eindringlinge gibt, ob also jede Veränderung irgendwie aufzuzeichnen und zu melden, falls irgendwas sein sollte. Ne?
Ja. Und der Worf guckt schon so ein bisschen angefressen aus dem Motto, natürlich funktionieren meine Sensoren anständig. Was bin ich denn? Bin ich die Ja oder was? Ich kann das.
Ja, der guckt auch schon, der guckt ein bisschen angenervt, so von wegen, jetzt erklär mir nicht meinen Job, ne? Genau.
Ja, so, genau so.
Ja. Dann begeben sie sich halt in den Maschinenraum und Wesley erklärt halt, dass er dieses, wie hieß der, Kosinski, ne? Das war der Wissenschaftler, der damals an Bord war, der das Warpfeld irgendwie verbessern wollte und dann sie ja alle in so eine komische, seltsame Traumwelt,
wo
sich die Gedanken manifestiert haben und so gefallen. Das ist ja, glaube ich, in der ersten Staffel sogar gewesen.
Ja,
ne?
Ich glaube, das war sogar irgendwie so die dritte Folge oder sowas oder die fünfte.
Ja, genau, wo auch dieser Reisende auftaucht. Tatsächlich. Ja, der Wesley erläutert halt auch, dass es halt diese Warp-Energieausstoß gegeben hat und dass das vielleicht mit dem Verschwinden in Verbindung stehen könnte. Sie sagen aber auch, dass dieser Effekt eigentlich nicht über den Maschinenraum hinaus irgendwie gewirkt haben könnte.
Wichtiger Hinweis.
Ja, genau. Und dass eigentlich das nicht, also dass das Verschwinden von anderen Leuten auf anderen Ebenen des Raumschiffs das nicht hervorgerufen haben könnte. Ne?
Get there faster.
Was?
Ja, get there faster. Das ist so ein Spruch, der kommt auch, glaube ich, irgendwie aus Friends oder sowas, dass sie mal ein bisschen mehr drüber nachdenken sollen, so was an dieser Stelle jetzt passiert sein könnte. Wer war denn alles im Maschinenraum?
Ja, genau. Also das, ja gut, noch ist nicht ganz klar, dass es da einen ausschlaggegebenen Punkt gibt, ne? Also die Beverly ja auch anwesend war. Und daher also passt das irgendwie auch alles von der Theorie nicht zusammen. Aber der Captain sagt, der Wesley soll halt das irgendwie weiter untersuchen und verbleiben erstmal damit. Dann kommt die Crusher wieder zurück auf ihre Krankenstation und ohne dass irgendwas gesagt wird, einfach nur mit dieser Kameraeinstellung. Ja. Ich weiß nicht, ist das ein Weitwinkel? Haben sie einfach die Position bloß so eingesetzt?
Die haben so eine Weitwinkeltotale gemacht und sie kommt da rein und steht völlig allein in ihrer riesigen Sickbay und denkt sich, was zum geht hier ab.
Ja,
Entschuldigung, da war das einfach dazwischen.
Ich meine, normalerweise ist das ja auch schon mal so, dass sie alleine da steht, aber jetzt wirkt sie auch wirklich sehr alleine da. Also das haben sie ganz gut gemacht mit der Kamera. Ne? Sie kommt da rein, da ist nur dieses Behandlungsbett vor ihr und irgendwie steht sie ja völlig alleine rum. Und sie
guckt sich so um, sondern eigentlich müsste hier ja mal irgendwer arbeiten.
Ja, wenigstens irgendeine Schwester, irgendwas, ne? Krankenpfleger, keine Ahnung. Ja, sie geht dann wieder zurück zur Brücke, um Picard und Commander Raycon Data zu informieren. Die meinen aber so, ja, aber es ist doch normal.
Warst schon immer allein hier.
Ja,
ne?
Genau. Du hast einfach keinen Medizinerstab hier an Bord. Ne? Ja. Und wo sie dann auch sagt, hier sind irgendwie 1000 Leute an Bord. Ich kann nicht die einzige Ärztin hier an Bord sein.
Genau. Da kann ja mal einer einen Schnupfen kriegen, ne?
Genau, woraufhin der Data dann auch erklärt, also die Besatzung der Enterprise sind 230 Leute.
Genau, so wie es sein
wo
sollte.
Sie dann auch so, wo es ihr dann auch so alles aus dem Gesicht fällt. So, was?
Ja, aber echt.
So, ja.
Gefallen, sie guckt nicht nur geschockt, sie guckt auch ein bisschen unscharf, weil offensichtlich haben sie sich nicht richtig positioniert. Sie ist nicht in Fokus.
Ja, nicht nur vom Bild her, sie ist auch so nicht mehr ganz im Fokus. Das ist alles sehr aufreibend für sie tatsächlich. Ja.
Aber der Picard macht sich jetzt erstmal einen Tee.
Genau, sie bespricht sich dann mit Picard im Bereitschaftsraum, die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass fast 800 Besatzungsmitglieder einfach so verschwunden sind und auch noch irgendwie vergessen worden sind.
Ja.
Sie kann ja alles irgendwie nicht hinkommen. Der Picard ist tatsächlich immer noch sehr versöhnlich, obwohl sie ja eigentlich schon recht
lala.
Ja, also wenn jemand so vorbeikommt, die ganze Zeit sagt, oh, hier sind Leute verschwunden, dann wird man ja wahrscheinlich irgendwann ein bisschen ungeduldig. Aber er ist ja so, er kennt sie ja lang genug, um ihr zu vertrauen. Ja. Und sie sagt ja auch von sich selbst aus, vielleicht rede ich mal mit Counselor Troy, bevor ich komplett durchdrehe. Also irgendwann scheint ja nicht zu stimmen.
Mach das mal.
Aber er muss ihr auch noch versprechen, dass er das Schiff zur Sternbasis 133 zurückfliegt, damit sie ja irgendwie vor Ort irgendwie Untersuchungen durchführen können. Man weiß ja nie.
Macht Sinn.
Dann ist die Dr. Crusher wieder auf ihrer Krankenstation und versucht anscheinend irgendwas zu arbeiten. Also,
sie versucht ein bisschen runterzukommen.
Ja, anscheinend bringt aber nicht viel, weil gleichzeitig, wo sie da gerade ankommt, blitzt es irgendwie hinter ihr hervor.
Kugel, Blitz.
Ja, und es öffnet sich so eine Art Licht, so Tunnel, man weiß nicht, in der Wand. Also es hat so ein bisschen was von Poltergeist irgendwie.
Ja,
so.
Ja, wobei ich diese Animation ja auch schon sehr spannend finde. Wie gesagt, wir haben das Jahr 1990 oder sowas. Also heutzutage sagst du der AI, mach mir mal so einen Effekt. Aber damals war das noch echt Handarbeit. Die haben wahrscheinlich wieder jeden Frame einzeln gezeichnet, ne?
Ja, keine Ahnung, wie sie genau das gemacht haben. Also es sind so weiß-blaue Lichteffekte, Blitze, die da irgendwie an der Wand sind. Ja, und das ist auch mit Wind verbunden und sie wird irgendwie auch so fast reingezogen.
Ja,
also sie
nicht
muss
nur sie,
festhalten.
Sondern auch allen möglichen Scheiß, der da rumliegt. Irgendwelche Papiere fliegen an ihr vorbei. Das ist so diese typische Flugzeugszene, wenn da das Fenster kaputt geht, dass da alle möglichen Sachen rausfliegen immer. Und vielleicht ich denke mir, die haben auf dem ganzen Schiff kein einziges Stück Papier rumliegen. Die benutzen alle Pads. Was ist das, was da reinfliegt? Ja, und die noch viel wichtige Frage ist, auf der anderen Seite von dem Tunnel kriegt der Wesley das alles an den Kopf geflogen.
Ja, ich meine, das wäre zumindest mal schon mal Beweis für sie, dass da was auf der anderen Seite ist. Ne? Aber da fehlt eigentlich nur, dass da die Sauerstoffmaske aus der Decke fällt in dem Moment auf jeden Fall.
Ja, ja, aber ich habe echt an der Stelle wirklich gedacht, ja, guck mal an, auch Star Trek ist davor nicht gefeit.
Ja, es ist auf jeden Fall so, dass dann das sich auch wieder schließt und sie dann auch normal stehen kann irgendwie. Sie ist dann natürlich schon wieder bei der Mannschaft irgendwie und bespricht sich mit denen, sind dann halt in der Beobachtungslounge und hat anscheinend erzählt, was passiert ist und der LaForge hat auch schon alles durchgetestet und sagt, sie haben nichts gefunden, was irgendwie auf irgendwas hinweisen könnte.
Der Geordi sagt, hier war kein Vortex. Sowas haben wir noch nie gesehen.
Genau. Sie wären auch durch alle Jeffreys-Röhren da gekrochen und hätten nichts gefunden. zwischenzeitlich erwähnen sie dann auch, dass sie irgendwie nochmal alle durchgezählt haben. Sind es jetzt nur 114 Leute an Bord? Also sind schon jetzt.
Genau wie es sein sollte.
Genau wie es sein sollte, weil mehr brauchen wir nicht, sagte Data. Und 900 Leute weniger, wofür braucht man so viel Platz, fragt die Crusher. Ja, für alle möglichen Missionen, diplomatische Missionen, Flüchtlingskonvois, keine Ahnung.
Die Frage, die wir uns selber ja auch immer stellen, wenn wir dieses Riesenschiff sehen, mit 1000 Leuten ist das schon ein bisschen leer, finde ich immer.
Ja, deswegen, also eigentlich wird das Schiff zum ersten Mal auch so dargestellt, wie es eigentlich sein müsste, weil das 1000 Leute, da müssten eigentlich, ja, mindestens 5000, 7500 oder sogar 10.000 Leute können an Bord dieses Schiffes arbeiten, wie auf jedem anderen Flugzeugträger auch, der von der Länge ungefähr so hinkommt, aber nicht mal so breit ist, ne? Also das ist schon
Platz genug ist da.
Da könnten wirklich also fünfstellige Personenmengen drauf arbeiten.
Aber Kleinstadt im Weltall halt.
Ja eben, und also 114 Leute ist jetzt wirklich schon sehr wenig. Sie erwähnt dann auch irgendwie, dass der Worf ja irgendwie nochmal überprüfen sollte, ob er irgendwelche Messdaten oder sonst irgendwas gefunden hat, wo denn der Picard irgendwie sagt, wer bitte?
Worf wer?
Genau, also es gibt auch keinen Worf mehr, wo sie dann nochmal sagt, so der Große, der nie lächelt, der Klingone halt. Also sie macht ja mehrmals so Charakterisierungen in dieser Folge für Leute, die nicht mehr da sind. Ne? So,
finde ich auch sehr süß. Und vor allem die Troy guckt so nach dem Motto, jetzt ist die Olle endgültig irgendwie ausgetickt. Das ist
ja,
so.
Genau.
Ja, sie macht sich echt Sorgen. Also man kann, also die Troy macht auch sehr interessantes Mimenspiel da in dieser Folge, weil sie die ganze Zeit immer so guckt, so, es ist gleich soweit, ich hol schon mal die Zwangsjacke.
Genau, sie trifft sie ja dann auch später nochmal auf dem Gang und wo sich auch irgendwie kurz unterhalten, wo sie auf dem Weg zum Maschinenraum ist, von wegen, ja, bin ich jetzt komplett bekloppt oder so. Die Troy macht immer noch ein bisschen Mut, dass ja es schon Erklärung geben wird dafür.
Die Beverly sagt sogar den Satz, what if it's just me? Und an der Stelle sollte sie mal ein bisschen mehr drüber nachdenken.
Stelle. Es ist eigentlich schon ziemlich.
Ich gebe ja zu, es ist gerade eine sehr stressige Situation für sie und wahrscheinlich kommt sie gar nicht dazu, mal drüber nachzudenken, dass es tatsächlich nur sie sein könnte und wie das wohl passiert sein könnte.
Das stimmt, das ist. Sie braucht sehr lange, um dazu zu kommen, tatsächlich, während eigentlich alle anderen schon.
Ja, aber wie gesagt, ich meckere ja immer gerne über die Beverly, aber ich kann es tatsächlich nachvollziehen, dass sie es nicht hinkriegt, weil sie hat ja die ganze Zeit, es kommt ja immer wieder irgendwas, irgendjemand verschwindet irgendwie, sie findet ihre Staff nicht mehr, sie ist alles irgendwie ist ganz komisch und die Leute reden
auch
alle
schon
so
mal
komisch.
Durcheinander sein.
Ja, sie ist so ein bisschen,
Ja.
Gleichzeitig zweifelt sie die ganze Zeit an sich selber, ob sie jetzt irgendwie, vielleicht hat sie ja wieder zu tief ins Hyperspray geschaut und
genau.
Ja, es ist alles nicht ganz einfach für sie gerade.
Ja, sie geht dann in den Maschinenraum, um zu sehen, ob ihr Sohn denn wenigstens noch da ist, ne? Aber sie ist tatsächlich auch noch da.
Ja, vor allen Dingen, sie kommt da rein. Wesley, Panik, Panik.
Ja, muss erstmal um die Ecke rumkommen, tatsächlich.
Ja, Mama, ich bin ja da.
Sie sagt auch so, ja, möglicherweise haben wir nicht mehr viel Zeit, also, und versucht dann auch irgendwie mit ihm nochmal rauszufinden, was denn los ist. Und Wesley hat gesagt, dass er auch mit dem Kosinski selber gesprochen hat, mit dem Wissenschaftler, weil er selber nicht rausfinden könnte, was da genau passiert ist. Und er hat auch versucht, Kontakt zu diesem Reisenden, also diesem Assistenten von Kosinski aufzunehmen. Wo ich mich frage, hat er jetzt einfach nur Tau Alpha C irgendwie angemailt oder hat er es auf irgendeiner anderen spirituellen Ebene versucht mit Gedanken?
Ich denke an dich.
Ja, deswegen, man weiß das ja bei dem nicht so genau. Der hat ja irgendwie die Möglichkeit, auch auf anderen Wege zu kommunizieren. Aber den hat er anscheinend nicht erreicht bisher.
Nee, es geht nicht ans Telefon.
Aber er denkt, dass dieser Reisende ihm halt helfen könnte.
Ja, reasonable assumption.
Ja, dann möchte die Beverly mit ihrem Sohn aber auch zur Brücke gehen aus dem Maschinenraum raus und während sie mit ihm spricht um die Ecke rum, ist er verschwunden. Ne? Also ist dann so direkt im Effekt sozusagen
und
weg.
Und da stelle ich mir jetzt eine Kausalitätsfrage, weil wenn der Wesley verschwunden ist und ja nie existiert hat, dann hat er ja auch dieses Experiment da nicht gemacht. Das heißt, alle anderen auf dem Schiff, also von den Paaren, die noch da sind auf dem Schiff, durfte sich auch keiner mehr daran erinnern. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob das danach nochmal erwähnt wird, dieses Experiment, also von irgendjemand anderem als der Beverly selber.
Ich weiß nicht, ob es so funktioniert. Das ist ja alles im Grunde eine Sache.
Nur in ihrem,
nicht in ihrem Kopf, aber sie ist aber, aus ihrem Kopf so entstandenes Universum, wo eigentlich wirklich Logik gar keine Rolle mehr spielt, ne? Weil es macht ja alles gar keinen Sinn. Also Leute irgendwie können sich schon. Nicht an andere Leute erinnern, aber sie ja, können sich aber an sie erinnern, dass sie da waren ja, und so.
Wenn dann, das Universum nur 705 Meter groß ist und da fasst das Schiff gerade so rein, wer hat das Schiff eigentlich gebaut?
Das deswegen,
ist so Logikfragen.
Also, ne? Es macht nicht viel. Das ist logisch gesehen ist das kein, macht das alles keinen Sinn. Also es ist halt eine sehr schräge Situation an sich. Die Crusher eilt dann halt alleine zur Brücke und findet dann auch nur noch den Captain Picard da im Stuhl vor. Ja. Das ist alles, sie läuft durch die Gegend, guckt in alle Räume und sieht auch so aus, wenn sie kurz vorm Durchdrehen wäre. Ja. Ne?
Ich kann es echt nachvollziehen. Also wie gesagt, ich meckere ja viel über die Beverly rum, aber in der Folge, das, dieses leicht chaotische, was sie immer so an sich hat, und das passt tatsächlich in diese Folge richtig rein.
Ja,
dieses,
tatsächlich ja. Ne?
Dieses, ja, und genau so sollte die eigentlich durch die Gänge laufen.
Genau. Das stimmt. Ja, aber sie versucht ja dann Picard dann auch irgendwie zu erklären, das kann ja nicht sein, dass wir hier alleine sind. Und wo ist denn die ganze Mannschaft? Und Picard meinte ja auch so, das ist doch völlig normal. Also wir fliegen mit dem Riesenschiff durch die Gegend, wir haben noch nie andere Leute gebraucht. Also deswegen, es macht ja schon
Inworld gar keinen. Andere Leute würden uns nur stören.
Ja, genau. Ich habe das ganze Schiff für uns gemietet, Beverly.
Ja.
Ja, also es macht in sich alles überhaupt gar keinen Sinn. Also es ist so.
Nee, nicht wirklich.
Sie erklärt ja auch hier, was ist denn hier mit ihrem...
Was geht hier ab?
Was mit ihrem ersten Offizier hier, Pokerspieler, Saxophonspieler, was? Kocht gerne. Genau. Was ist mit dem Data, der Android, der unbedingt Mensch sein will? Mein Sohn, weißt du, der ist genau, auch weg. Also,
mein Sohn ist weg.
Das ist alles...
das Einzige, was mich noch auf dieser Erde hält.
Ja, und aber der Picard kann sich wirklich auch niemanden erinnern und ist jetzt alleine mit ihr da. Und er ist immer noch sehr verständnisvoll, also bis auf, so ein bisschen denkt er schon, die Alte dreht komplett am Rad, aber
genau.
Sie...
Es ist soweit.
Ja. Sie, ich bin nicht jetzt in der Krankenstation.
Genau. Das kommt davon, wenn man die ganze Zeit allein unterwegs ist, so monatelang und mit niemandem redet, dann wird man ein bisschen wunderlich.
Die Beverly geht ja auch davon aus, dass dann wahrscheinlich auch der Picard bald verschwinden könnte und sie bittet dann den Computer durchgehend die Lebenszeichen von ihm aufzuzeichnen. Ne?
Ja.
Und dann sitzen sie halt dann noch ein bisschen zusammen und gerade als Beverly versucht, etwas intimer zu werden, von wegen,
ja.
Jean-Luc, was auch immer, was ich dir schon immer mal sagen wollte, ne? In dem Moment verstummt dann auch diese Lebenszeichen und er ist einfach fump weg irgendwie.
Mhm.
Ja, und dann ist er halt alleine auch, auf der Brücke. Ne?
Ich finde das auch ganz interessant gemacht, so vom Erzähltechnischen her, dass sie tatsächlich, also wir sehen es ja nicht, dass die Leute verschwinden, aber sie sieht es ja auch nicht. Sie guckt ja in dem Moment immer irgendwo anders hin.
Stimmt, sie kriegt das nicht wirklich direkt
und
mit.
Und kriegt das nie mit, so nach dem Motto, das passiert tatsächlich alles nur in meinem Kopf. Ich bin immer schon allein auf diesem Schiff gewesen. Ich habe die Leute nur ausgedacht.
Ja, ja, so, man könnte man fast denken. Also es ist so, ja, sie ist jetzt auch komplett verängstigt. Ne?
Ja, full panic mode engaged.
Ja, ist jetzt alleine da und muss gucken, wie sie klarkommt. Dann kommt auch dieser Poltergeist-Wirbel nochmal wieder. Also vorne auf dem Monitor erscheint dann halt auch wieder diese flackernde, blitzende Öffnung, die dann in diesem Fall aber anscheinend auch so stark ist, dass sie reinziehen will. Irgendwie, sie muss sich ja an dem vorne, an dem Sitz festhalten und hängt dann auch so 90 Grad Winkel in der Luft.
Ja, wie haben die das gefilmt? Haben die das Ding an die Wand gehängt und sie haben sich, hat sich dran,
ich glaube nicht, dass sie die Bühne gedreht haben. Es sieht ein bisschen aus, hätten sie so einkopiert. Um 90 Grad gedreht, meiner Meinung nach.
Das war wahrscheinlich dann im Endeffekt billiger, ja.
Ja, ja, ich glaube, du kannst das Ding nicht bewegen in dem Sinne. Also wir können, nee.
Ja, die Kamera könnten sie halt drehen und dann
ja,
Beverly so da dranhängen,
aber die Haare
hängen ja
nach
unten. Ja.
Genau, das haben sie, deswegen haben sie, glaube ich, so einfach da reinkopiert, dass das sieht man auch ein bisschen, glaube ich. Ja, und es ist halt ein sehr starker Strudel und sie hält sich fest und versucht alles nicht da reingezogen zu werden. Der Wirbel löst sich dann auch wieder auf und sie kann sich dann auch wieder normal irgendwie da wieder hinsetzen.
Ja. Ist das in dem Moment oder war das schon vorher? Wir haben schon lange diese Weitwinkel-Close-Ups auch nicht mehr gehabt, weil da können wir nochmal sämtliche Poren auf ihrer Nase ziehen. Zählen,
ach,
weil sie dir die Kamera direkt ins Gesicht halten und so. Wie damals auch in der ersten Staffel ja öfter mal mit dem PK gemacht wurde, sitzt sie da so Panik.
Ja, ja,
in ihrem
das
Gesicht.
Ist ganz nah dran, das stimmt. Auf der anderen Seite jedoch, also von dieser flackernden Störung, sind LaForge und Wesley dann wirklich gerade im Maschinenraum damit beschäftigt, da irgendwie diese Warpblase aufzubauen. Also sie versuchen gerade eigentlich die Beverly zu retten. Die wissen halt genau jetzt, was passiert ist, aber können halt auch nicht wirklich viel machen. Der Wesley kann diese Warpblase nicht wirklich aufrechterhalten. Die verschwindet dann auch wieder. ja, und der ist ein bisschen resigniert. Also sie haben jetzt irgendwie die Befürchtung, dass sie Beverly halt verloren haben und geben eigentlich auch die Hoffnung auf, dass das irgendwie funktionieren könnte, die da rauszuholen.
No, there is one other.
Ja,
also schon wieder falsches Franchise.
Wesley sagt so, ja, das ist vorbei, aber dann bildet sich die Stimme aus dem Hintergrund. Nein, Wesley, es ist noch nicht vorbei. Genau. Dann kommt nämlich dann wie Deus Ex Machina dann doch mal der Reisende mit in die Szene, der anscheinend doch die Nachricht bekommen hat und mal vorbeischaut.
Ich denk an dich.
Ja, ist ja auch ganz komisch irgendwie, wo der so herkommt. Ja.
Ich finde jedenfalls, das haben sie sehr schön gemacht, dass praktisch die Kamera ja durch diesen Wirbelstrudel Schlag mich tot durchfährt und wir auf der anderen Seite den Wesley finden.
Ja, ja, genau, stimmt.
Das haben sie ganz nett gemacht. Das ist so eigentlich, man sieht den Schnitt kaum, wo sie da zusammengestückelt haben.
Im ganzen Geflacker auf jeden Fall nicht. Ja, dann bekommen wir durch einen Logbucheintrag des Captains, also im richtigen Universum, mit, dass sie jetzt schon zweimal versucht haben, Dr. Crusher zurückzuholen. Also wahrscheinlich beides Mal, wo sich Beverly gewehrt hat, durch das Geflacker da reingezogen zu werden. Stellt sich halt wirklich raus, die Beverly befindet sich wahrscheinlich in einem Paralleluniversum. Und der Reisende erläutert halt auch nochmal, wie das so ist mit Raum und Zeit und Gedanken. Das war ja damals schon die Sache, als sie dieses andere Experiment durchgeführt haben, dass es halt anscheinend Fälle gibt, wo man durch die eigenen Gedanken auch die Realität beeinflussen kann. Und der Reisende informiert den alten Wesley auch darüber, dass er wahrscheinlich der Einzige ist, der seiner Mutter auch noch irgendwie helfen kann. Aber er
muss, your only hope.
Ja, der hat halt irgendeine, also der Reisende sagt halt, der Wesley hätte halt eine besondere Kraft und könnte sie dadurch zurückholen. Das heißt aber auch, die Beverly muss aber auch aus ihrem Universum raus wollen. Also sie muss halt auch verstehen, was da vor sich geht. Ne? Sonst wird das nicht funktionieren.
Bin ich eigentlich der Einzige, der den Reisenden so creepy findet? Wenn der anfängt zu reden, habe ich immer so irgendwie, das ist so ein Sektenanführer, du musst deine Sachen hinter dir lassen und nur dran denken, was jetzt wichtig ist.
Das
ist und
so Wesley's,
bla und
ja, Wesley's persönlicher und wird, Guru irgendwie.
Ja, dann wird Zeitraum und Gedanken werden zu einem und alles wird gut werden.
Und jetzt rauchen wir ein. Ja.
Genau. Ja, tief einatmen den Weihrauch.
Ja, genau.
Weihrauch.
Ah je. Ja, kommt mir auch so ein bisschen so vor. Also es ist immer so, der ist halt auf einer komplett anderen Existenzebene, deswegen ist er so durch irgendwie.
Jetzt gleich, wenn sie dann diese ganzen Experimente im Maschinenraum machen, das ist unheimlich. Also ich habe die ganze Zeit gedacht, ey, will der den hier irgendwie rekrutieren? Ja, okay, tut er ja nachher auch, ne? Also
viel später, ja. Tatsächlich, ja. Also es bleibt ja eine bestehende Story in Wesleys Biografie, ne? Also durchaus. In Beverly Crushers Realität versucht sie jetzt wissenschaftlich vorzugehen.
Genau.
Sie versucht die Situation zu analysieren.
Nachdem die ganzen Ablenkungen weg sind, kann sie endlich mal klar denken.
Jetzt, wo sie nur auf sich selbst geworfen ist, genau. Sie versucht das halt wie eine medizinische Diagnose aufzubauen und versucht den Computer sozusagen in der Logik zu überführen. Mhm. Sie fragt den Computer halt, seit wann sie da ist. Das ist auch alles korrekt. Sie fragt dann auch, ob die Enterprise das einzige Schiff ist, wo der Computer auch korrekterweise sagt, ja, es ist das fünfte Raumschiff mit dem Namen, was durch die Gegend fliegt. Und sie fragt dann auch, was ist denn der Auftrag von der Enterprise im Grunde, ne? Also dienstlicher Auftrag. Sie fragt den Computer dann halt, ob sie in der Lage ist, als einzige Vertreterin an Bord diese ganzen Aufgaben zu übernehmen. Wo der Computer sagt nein. Und dann fragt sie halt, ja, aber warum bin ich dann alleine hier, wo dann der Rechner nur noch irgendwie so R2D2-Rülpser von sich gibt, weil er jetzt auch nicht mehr antwortet. Genau, kann er halt auch nicht mehr beantworten. Wo sie meint so, ja, jetzt habe ich dich, so ungefähr. Als einzige Möglichkeit sieht die Beverly jetzt eigentlich den Reisenden aufzusuchen, weil sie weiß ja, dass er vielleicht irgendwas machen könnte. Ja. Bis Tau Alpha C ist es aber halt auch sehr weit, aber sie hat ja eigentlich auch sonst nichts zu tun. Sie fragt den Computer erstmal, wie lange dauert das denn so, da nach Tau Alpha C zu fliegen, wo er meint, bei 9,5 Warp sind es 129 Tage oder sowas.
Ja, irgendwie sowas, ja.
Was er echt weit weg sein muss dann tatsächlich.
Irgendwie so ein Dritteljahr, habe ich mir gemerkt.
Und sie sagt dann, ja, dann bitte Kurs setzen auf Tau Alpha C, wo dann der Computer nicht drauf reagiert. Und sie sagt, was ist denn los? Ja, geben Sie mal hier einen Kurs ein, meinte der Computer. Ja, das habe ich doch gerade gemacht. Und dann sagt er, das geht aber nicht. Tau Alpha C existiert nicht in unseren Karten, so ungefähr.
Ja, genau.
Also irgendwas stimmt da auf jeden Fall nicht. Im richtigen Universum ist dann die Enterprise auch zur Sternbasis 133 zurückgekehrt, wo sie dann die exakte Position, die ihre Parkposition eingenommen haben.
Ja, schon klar.
Wie Was auch totaler Quatsch ist, weil es gibt keine exakte Position, es ist immer alles relativ, ne? Also so gesehen.
Ja, nicht, ja, also selbst wenn wir jetzt davon ausgehen würden, dass das nicht relativ ist, dieser scheiß Planet hat sich weiter bewegt,
ja,
und die Station sich bewegt, also es ist alles irgendwie.
Sind auf jeden Fall wieder angedockt in der Station und bleiben dann auch erstmal da, um dann dieses Warpblasenexperiment wieder weiterzuführen.
Wir gehen also davon aus, dass diese Warpblase, in der die Beverly gefangen ist, an die Schwerkraft gekoppelt ist und dementsprechend sich mit dem ganzen Scheiß im Universum weiter bewegt hat.
Ich habe keine Ahnung, weil warum müssten sie zu diesem Ort zurückkehren, wenn das doch eigentlich jederzeit überall. Naja.
Egal.
Lassen wir einfach mal. Die ganze Story ist nicht ganz logisch, das ist schon mal klar. Ja. Sie versuchen auf jeden Fall dann wieder diese Warpblase herzustellen und da muss dieser reisende Guru natürlich auch auf den Wesley einsprechen. Ja. So, jetzt verabschiede dich mal hier von deinen Schuldgefühlen deiner Mama gegenüber und guck einfach mal hinter die Zahlen und entspann dich mal und dann.
Lass deinen weltlichen Schrott von dir abfallen.
It flow und geh mal hier in den Floating-Status und versuch mal jetzt hier ein Warpfeld aufzubauen. Was echt schon seltsam ist, wenn man bedenkt, dass also wie hier Psychologie und Physik miteinander kombiniert werden und das alles noch innerhalb einer Raumstation. Das hätten sie vielleicht doch weiter draußen machen sollen. Ja, und während sie das dann halt machen, ist die Beverly an Bord ihrer Enterprise auf der Brücke und sagt dem Computer auch mal, soll bitte den Bildschirm anmachen und dann sieht sie draußen aber nicht mehr außer blau, also Bluescreen im Grunde, mit ein bisschen Beleuchtung.
Also es ist die Beverly hat einen Bluescreen, das erklärt einiges.
Das stimmt. So ein schön Windows-Error-Modus da. Ja,
bitte rebooten.
Da ist ja dieser lustige Übersetzungs- oder dieser Synchronisierungsding drin, von wegen, sie sagt im Englischen What is this mist I see?
Ja.
Und im Deutschen haben sie es ja genauso übersetzt. Also sie haben auch gesagt, was ist das für ein Mist, den ich da sehe? Das ist mir damals schon aufgefallen, dass das eindeutig so einfach benommen worden ist. Was ja irgendwie ganz nett ist, dass sie das so sagt, aber andererseits weiß man auch, ja, sie haben es einfach nur gemacht, damit es auf den Mund passt wahrscheinlich.
Ja, passte gut auf die Lippenbewegung.
Ja, genau. Aber ja, ihr wird dann halt klar, dass irgendwas da nicht stimmen kann und fragt dann halt auch den Computer, was denn so die Natur des Universums ist. Und der sagt dann, dass sich da dass beim Universum um ein Masse-Energiefeld von einem Durchmesser von 705 Metern handelt, was ein kleines Universum ist. Also eigentlich ein Universum, was nur noch die Enterprise beinhaltet.
So gerade.
Ja, genau, so gerade. Und das ist dann halt auch das Problem. Das scheint nämlich auch zu schrumpfen mit der Zeit. Mhm. Das lässt sich nämlich dann auf dem Bildschirm anzeigen und sie erkennt dann, dass dieses Universum vom Aussehen her halt dieser Warpblase entspricht, die sie damals im Maschinenraum gesehen hat, als ihr Sohn da die Experimente gemacht hat. Und da wird ihr so langsam klar, dass es wohl miteinander zusammenhängen mag. Also,
wie man übrigens an dieser Stelle sehen kann auf dem Bildschirm, das sind tatsächlich zwei unterschiedliche Animationen, die dafür auch noch gemacht haben, weil das ist eine andere Animation als die der Wesley auf seinem.
Ja, die haben das ja aufeinander gelegt mit der Enterprise nochmal da drauf. Genau. Ich habe das Gefühl, dass die aber für die Neuauflage auch neu da reingemacht worden ist, weil das sieht sehr sauber und
Wahrscheinlich haben sie es überarbeitet.
Ja, aber ich meine, die war damals schon ähnlich, auf jeden Fall, aber es sieht irgendwie nochmal anders aus, meine ich.
Ach, wieder ein Grund, die alten Videokassetten aus dem Keller zu holen.
Ja, da sieht man dann halt, wie die Enterprise von der Warpblase eingeschlossen ist, aber auch immer kleiner wird und jetzt auch schon anfängt, so die vorderen und hinteren Teile der Enterprise aufzufressen, was der Computer noch meldet, dass da irgendwie Teile fehlen. Mhm. Was interessant ist, weil eigentlich könnte er sich nicht daran erinnern, dass da Teile fehlen, wenn sie nicht existiert haben.
Ja, einfach in den Plänen steht, dass da Teile sein sollten oder sowas. Das soll was sein, aber das passt ja gar nicht ins Universum. Wie kann das ja nicht sein?
Wie gesagt, Logik ist in dieser Folge draußen vorgegeben.
Ja, macht aber ja auch Sinn, weil soll ja diese ganze spinnerte Sache noch so ein bisschen unterstützen, dass Beverly nicht weiß, passiert das hier eigentlich gerade wirklich.
Der Reisende ist währenddessen ein bisschen beunruhigt, weil die Warpblase wohl zu kollabieren scheint, die sie ja gerade aufbauen. Und sie müssen halt Dr. Crusher halt im richtigen Moment retten, sonst wird das nicht funktionieren, weil das wird ja auch immer kleiner. Und also anscheinend können die von sich aus auch sagen, ja, wir haben jetzt vielleicht noch so 4 Minuten Zeit, ne, um sie da rauszuholen, bevor dann halt die Blase komplett kollabiert. Aber wenn meine Blase platzt, dann garantiere ich für auch nichts.
So ist das. Oh mein Gott.
Währenddessen erkennt dann die Dr. Crusher endlich mal, dass sie an dieser Warpblase gefangen ist und hat dann halt so einen inneren Monolog, den sie natürlich für uns als Zuschauer hält, von wegen, was sollte ich jetzt am besten machen, wo soll ich hingehen, Wesley, hilf mir irgendwie, wo soll ich hingehen, und dann wird ihr halt klar, ja gut, der Ausgangspunkt war ja da, wo sie halt auf dem Maschinenraum war, also möchte sie halt in den Maschinenraum.
Dummerweise
geht das halt nicht so einfach, weil teilweise die Turbolift-Schächte schon verschwunden sind. Also muss sie irgendwie auf Deck 36 runterkommen, was anscheinend auch irgendwie funktioniert. Und sie kann auch gerade noch eigentlich der Universumsgrenze, dem Blauen, nichts entkommen, als sie aus dem Turbolift aussteigt, weil das wird ja schon alles weggesammelt da. Also es ist ja nicht mehr viel übrig.
Verschwindet im Nichts.
Genau. Ihr ist jetzt auch klar, dass diese energetischen Phänomene, wo sie fast reingesogen worden wäre, dass das halt die Versuche sind, sie zurückzuholen. Und dann geht sie halt auf die, ins Maschinendeck, und da ist ja dann gerade dieses Feld, und sie hat dann halt die Möglichkeit, endlich dann da durchzugehen. Interessanterweise wird sie da nicht reingesogen. Da muss sie dann aktiv selber reingehen. Auch komisch. Hätten sie auch anders machen können. Hätte sie da um die Ecke kommen können, direkt reingesogen werden können. Genau so ein Fump. Wie so ein Abfluss. So.
Eine riesige Weltraumputze.
Ja, genau.
Wichtig ist aber noch, dass der Wesley tatsächlich auch anfängt, so rumzuschwummern und aus der Phase zu geraten, wie der Reisende das da auch treibt.
Der Wesley und der Reisende fangen ja an zu flackern, während dann diese Warpblase irgendwie versucht wird, aufrecht zu erhalten. Ne? Also es ist halt wirklich eine sehr brenzlige Situation an der Stelle. Sie hauen da wirklich alles rein, was sie haben, damit sie irgendwie stehen bleibt.
Und der Picard steht vor allen Dingen so daneben und guckt sich das Spiel an und macht sich auch keine größeren Sorgen offensichtlich dabei, dass der Wesley so halbtransparent hier. Genau,
dass da irgendwas sein könnte. Sie springt dann halt da durch und landet dann, kurz bevor das da irgendwie kollabieren kann, auch auf der anderen Seite, sozusagen fast in den Armen von Picard.
In den Armen von Picard,
ja. Der sie da auffängt. Als die Beverly da durch ist, ist der Wesley auch komplett erschöpft. Der hängt ja nur noch so in eine Seile da unten vor dem vor diesem Tisch.
Ja.
Und wo die Beverly dann meint, nachdem sie erstmal den Picard fest umschlungen hielt, sich denn bedanken müsste, wo dann der Reisende meint, ja, also das hat eigentlich zum großen Teil dein Sohn hier geschafft, ne? Natürlich, wer sonst, Wesley, das kleine...
Oh, danke, dass du mich aus dem Loch rausgeholt hast und dass du mich selber reingeworfen hast.
Das interdimensionale Genie, das kleine. Ja. Sie fragt ja auch, um dann sicher zu gehen, ob alles in Ordnung ist, wie viele Menschen an Bord sind, wo der Captain dann sagt, ja, 1014 inklusive ihres Dr. Quays, und sie ist dann auf Dr. Q. Sie ist dann auf jeden Fall beruhigt, dass alles so ist, wie es sein sollte, und dann sind wir auch schon raus aus der Folge.
Ja, und das war's.
Ja.
Permission to speak candidly, sir.
Ja, ich habe die tatsächlich für erstaunlich gut gehalten, die Folge, obwohl es eine Beverly-Folge ist. Ich bin da tatsächlich, weil sie ist so schnell, dass man sich eigentlich über diese ganzen Kleinigkeiten, die wir jetzt hier auseinandergenommen haben, während man das guckt, gar nicht so sehr Gedanken machen kann, weil man ja eigentlich genauso gestresst ist wie die Beverly, die da rumläuft. So nach dem Motto, was passiert hier gerade?
Ja, also
wobei man wahrscheinlich auch als Zuschauer, der das zum ersten Mal sieht, irgendwann doch auf den Trichter kommt, ja, die Beverly ist das Problem und nicht die anderen, die verschwinden sozusagen.
Ja, also ich finde die Folge, es ist so eine von diesen Folgen, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, dass es eine meiner Lieblingsfolgen ist.
Ja.
Aber es ist eine, an die ich mich sehr gut erinnere. Ja, weil
es ist eine, die heraussticht.
Ich weiß auch nicht warum, diese ganze Story, weil dieses nach und nach immer paranoider werdende von der Beverly, und es wäre eigentlich noch interessanter vielleicht, wenn man weniger wissend wäre als Zuschauer, was eigentlich los ist, dass es ein bisschen mehr Mystery wäre, aber es gibt, glaube ich, dieses 45-Minuten-Format nicht so her, und sie mussten das irgendwie unterbringen.
Irgendwann, es ist aber trotzdem, wir machen das ja schon, es ist irgendwie so 22 Minuten oder sowas, wo wir nicht wissen, was abgeht, und dann sehen wir plötzlich die andere Seite.
Ja.
Und es ist halt, vielleicht hätten sie das noch ein bisschen rauszögern können.
Ja, keine Ahnung. Und dann packen sie noch den Reisenden mit rein, der auf einmal da ist, ohne den es halt gar nicht funktioniert hätte.
Wie der da hingekommen ist, wissen wir auch nicht.
Es wirkt so ein bisschen vollgestopft für die 45 Minuten, auch vielleicht ein bisschen von der Dramaturgie her. Wie gesagt, hätten sie ein bisschen ausgeglichener machen können und ein bisschen mehr Spannung oder mehr Paranoia aufbauen können, finde ich.
Ja, es sind halt für, wir haben es halt dieses Fast-Pace, das ist so, du kommst ja gar nicht zur Ruhe, um mal richtig nachzudenken. Also wenn sie es jetzt länger gemacht hätten, wäre das wahrscheinlich weggefallen, und stattdessen wäre es mehr so tiefer und dunkler hätten sie es dann machen müssen. Ich weiß es nicht.
Ja, aber es ist eigentlich auch ganz gut, dass man nicht dazu kommt, besser darüber nachzudenken, weil es sind ja wirklich sehr viele, es macht ja logisch überhaupt gar keinen Sinn, was ihr zustößt.
Gut, das muss in ihrem komischen Universum ja vielleicht auch gar keinen Sinn machen. Ne?
Also, ja, das ist wahr.
Ich weiß es nicht.
Es ist halt wirklich, die Story ist eigentlich sehr, sie wirkt eigentlich eher unglaubwürdig, aber trotzdem ist das so eine Folge, die ich sehr gerne mag. Also ich finde, also hinter wo sie alleine ist, ist natürlich wirklich sehr viel Monolog. Da hat man so ein Gefühl, als wenn sie irgendwie bei so einer Audition wäre, weißt du, wo sie auf der Bühne steht und ein Drehbuch vortragen muss. Ja, genau. Aber so an sich, ich habe ja mit Beverly weniger Probleme. Sie ist in dieser Folge mal so, ja, das entspricht schon so ihrem Naturell, dieses
sehr schnelle
Nervöse hier irgendwie. Mhm. Auch ein,
Das passt unheimlich gut auf diesen Charakter und auch wie sie das ja auch sonst immer spielt. Sie ist ja immer die treusorgende Mama und die Ärztin auf dem Schiff und das ist alles ist immer so direkt dramatisch, emotional und das kommt hier ja so richtig über sie. Das ist ja, sie kann sich ja gar nicht dagegen wehren irgendwie. Sie läuft da rum und titscht von einer Ecke in die andere und weiß überhaupt nicht, wie ihr geschieht und das kommt relativ gut raus in der Folge. Also wo du sagst, diese Monologe, die sie dann danach auf der Brücke hält, die sind ja halt nur, damit der Zuschauer weiß, was jetzt gerade abgeht.
Ja.
Ist halt so, mussten sie halt wahrscheinlich irgendwie machen. Gefällt mir persönlich jetzt nicht so gut, dass nimmt das so ein bisschen,
es
zieht so ein bisschen das Mysteriöse daraus.
Ja, statt dass sie halt so lange mit sich selber redet, hätte man das vielleicht sogar ein bisschen kürzen können. Und, sie hätte wirklich vielleicht da mehr mit dem Computer interagieren können, der ihr immer nur sagt, da kann ich jetzt auch keine Antwort mehr drauf geben.
Ja. Staut sie dazwischen durch den Computer an. Das ist der Letzte auf dem Kackschiff, der noch mit ihr redet. Und da fängt die an, den Computer anzuscheißen.
Ja, aber es ist so, vielleicht hätte man da ein bisschen was rausnehmen können und das ein bisschen von der Dramaturgie anders machen können. Ich weiß auch nicht.
Ja.
Aber so, und ja, dass sie den Reisen noch reingebracht haben, finde ich, ist eine interessante Entscheidung, weil der war letztes Mal in der ersten Staffel zu sehen. Wer hätte gedacht, dass er nochmal wiederkommt? Aber ich glaube, vielleicht war das auch der Punkt, an dem sie entschieden haben, dass das irgendwie ein bleibendes Ding ist irgendwie.
Ja.
Also
so der Character-Arc vom Wesley halt.
Ja, also der irgendwie im Hintergrund immer da ist, ne?
Ich muss jetzt mal dann zwischendurch ein bisschen vorgreifen und fragen, er kommt dann nur in der letzten Staffel nochmal wieder oder ist er zwischendurch nochmal zu sehen?
Ich glaube, der kommt nur noch einmal vor, wo dann auch der Wesley, glaube ich, ist der verschwindet.
Ja, abdampft. Ja, genau. Der geht dann ja mit dem mit, seine Sekte.
Also er kommt nicht so oft vor wie Laxana Troy, sagen wir so. Nicht einmal pro Staffel. Das ist schon eher ein seltener
Charakter. Ja, auch
vor allen
Dingen nur so 5 Minuten oder sowas, weil der ist dann ja nur irgendwie ganz am Ende, so nach dem Motto, das war jetzt dein finaler Test und jetzt darfst du mitkommen oder sowas.
Genau. Also auf jeden Fall wird dieser Arc jetzt auch irgendwie etabliert, was ja okay ist, aber es ist interessant, dass sie also in dieser Folge, wo schon so viel passiert, das auch noch mit reingestopft haben, das nicht irgendwie anders gelöst haben. Das wäre jetzt nicht unbedingt notwendig gewesen. Ne? Also sie hätten das Problem ja auch einfach rein technisch lösen können und nicht so, wie nennt sich das noch,
metaphysisch,
genau. Aber gut, ist eine Entscheidung.
Ja.
Insgesamt, finde ich, spielt diese Folge auch nochmal so in dieses Familienthema rein, weil das haben wir die ganzen Folgen in dieser vierten Staffel bisher.
Ja. Diese Verlustängste und dieses
und diesmal mit Schwerpunkt Beverly halt.
Zugehörigkeitsgefühl und sowas.
Ja, genau. Ist halt, also es kommt auch noch mit drüber. Also anscheinend wollten die da in der vierten Staffel so ein bisschen mehr, ich weiß nicht, so Charakterbildung, Charakterentwicklung auch mit reinbringen, dass sie das so viel gemacht haben. Weil,
funktioniert ja auch halt, ne? Also es ist ja, man erzählt halt viel über Beverly in dieser Folge, aber auch über ein bisschen was über die anderen Charaktere, weil so
sie,
wie
sie
sieht die anderen
sie
immer,
auch immer. Genau. Hier, der ist auch weg, der.
Genau.
Mit seinem Saxophon.
Genau.
Mit der Trompete, nein, so rum. Genau.
Er fehlt noch, dass er über den O'Brien sagt, von wegen der Typ, der mit seinem Kajak immer rumfährt und sich die Schulter auswählt.
Ja, genau, das stimmt, das hätte auch noch gefehlt. Ja, es ist eine seltsame Folge. Irgendwie, aber eine, die mir auf jeden Fall auch immer in Erinnerung geblieben ist.
Also, sie funktioniert tatsächlich. Also wie gesagt, während man sie sich anguckt, es geht viel zu schnell, um dass man, als was man darüber nachdenken könnte, was geht hier eigentlich, was passiert hier eigentlich gerade. Man ist ja praktisch in derselben Situation wie die Beverly erstmal.
Ja.
Und trotz diesem Sci-Fi-Thema kommt relativ wenig Technobubble drin vor, ist mir aufgefallen. Also sie erzählen nur irgendwas von dieser Warpblase die ganze Zeit, aber
Konsinski-Konstante oder wie das heißt.
Ja, und das war's dann irgendwie. Ja. Mehr haben sie irgendwie nicht. Was auch erstaunlich ist, weil dafür, dass der eigentlich das die ganze Zeit um diese komische Blase geht und dieses Universum, in dem sie da gefangen ist, erfahren wir eigentlich nicht groß irgendwie, wir müssen uns nicht mit den technischen Details auseinandersetzen.
Ja, insgesamt, ja, so eine, ist auch wieder so eine Bottle-Episode, ne? Es passiert eigentlich nur alles an der Bord der Enterprise und hauptsächlich sieht man eigentlich nur Beverly, also die hat ja anscheinend sehr viel
das
Zeit
Tollste
alleine.
Das Tollste waren die Effekte, ne? Also.
Ja, wenn das überhaupt so teuer war, tatsächlich, ne?
Ja.
Ja, aber so insgesamt, also wenn wir eine Wortbewertung abgeben wollen, ich bin dann bei einer 7,5, weil das ist so...
Ja, ich hätte sogar, ich wäre sogar höher gegangen. Also ich hätte hier 8,5 oder sowas, würde ich dem geben.
Ja, dafür finde ich es ein bisschen.
Ja, aber sie hat zwischendurch einfach. Ja, sie hat zwischendurch einfach so ein Gänsehautmoment, die
ja
immer wieder zwischendurch
schon,
passieren, wo
schon.
Du denkst, was passiert hier? Also selbst nach dem 42. Mal gucken, was ich da jetzt heute gemacht habe.
Ja, sie ist halt wirklich sehr rewatchable irgendwie. Deswegen, ich kann die mir immer wieder angucken und finde die immer wieder irgendwie cool. Obwohl es,
Trotz der Lücken halt, trotz der Plotholes, ne? Einigen wir uns einfach auf eine 8.
Du kannst 8. Ich bleib mal bei 7,5. Ich bin da so.
Na gut.
Ich bin zwar schon enthusiastisch über diese Folge, aber sie sollte auch nicht drunter bewertet werden.
Das mir. Ich gebe eine Beverly-Folge eine 8,5. Das kann ja nicht sein.
Das ist echt mal, also. Ja, dann hat sich das ja bestätigt, dass du sie vielleicht dann doch ganz gut findest, wie ich schon letztens
vermutet habe. Ja, aber da kommt dann ja demnächst die Folge, wo sie den Geist in der Flasche findet und dann relativiert sich das auch wieder.
Mit der Love Candle.
Ja.
Ja. Nun ja, aber was sehen wir denn beim nächsten Mal?
Ja, was sehen wir beim nächsten Mal?
Die Folge heißt auf Deutsch Die Rettungsoperation, auf Englisch Legacy.
Sagt mir beides gerade gar nichts.
Ja. Es ist die Folge, wo die Enterprise Überlebende eines Frachterabsturzes auf Turkana 4 holen will. Das ist ja Tasha Yars Heimatwelt gewesen.
Ja, das ist die Folge.
Dort treffen sie auf die Schwester von Tasha Yar. Aber so richtig kann ich mich auch nicht mehr daran erinnern, außer dass sie aussah wie Sarah Connor aus Terminator.
So ein bisschen, ja.
Ja, das ist auch alles.
Dass sie die da alle verarscht.
Ja, sie hat irgendwelche Hintergedanken, aber mehr weiß ich auch gerade nicht mehr. Es ist so eine Folge, die ich, glaube ich, zweimal in meinem Leben gesehen habe, wenn überhaupt. Also,
ich wollte gerade sagen, also die kann man sich angucken, aber die ist halt nicht so memorable wie diese Folge jetzt. Weil es ist einfach, wir erfahren halt ein bisschen nochmal über den Background von der Tasha und wie die anderen über sie gedacht haben und was die gefühlt haben für sie, aber
okay,
ist halt auch Character Development.
Immer noch Familie, das Thema. Aber gut, es ist verrückt.
Die ganze Staffel über irgendwie, das ist mir bisher auch noch nie so aufgefallen, dass wir immer die ganze Zeit irgendwie über Familie und Verlust und was auch immer reden.
Crazy.
Jo.
Ja, dann verbleiben wir doch einfach mal damit und haben wir das hier schön abgerissen am Sonntagnachmittag. Ja. Jetzt lege ich die
schon
Füße mal hoch und werde noch ein bisschen gesunder, hoffentlich.
Ach so, ich habe gedacht, ich gehe mal ein paar Schritte vor die Tür und bewege
mich
mal was.
Auch eine gute Idee, ist vielleicht auch nicht schlecht, um gesund zu werden. Könnte ich auch mal vor die Tür gehen. Okay, dann erstmal vielen Dank an dich, Jan, dass du mitgemacht hast.
Herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf.
Vielen Dank an die lieben ZuhörerInnen. Wie ich mal wieder zu Beginn vergessen habe zu sagen, ihr könnt uns überall erreichen auf Blue Sky, Facebook, Instagram, Mastodon, Threads, YouTube, bei Spotify und Apple Podcasts könnt ihr auch Kommentare, Fragen hinterlassen, falls ihr irgendwas zu dieser Folge, zu Star Trek im Allgemeinen oder zu unserem Podcast sagen wollt. Danke gerne.
und immer her damit.
Genau. Und ansonsten sag ich mal, bis die Tage und wir hören uns.
Jo.
Ja, bis dahin.
Tschö.
Tschö.
Boldly Pod. Star Trek in Review.
Transfer complete.